Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
The Insnider, der unprofessionelle Fachpodcast für Unterhaltung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Insnider, eurem unprofessionellen Fachpodcast für Unterhaltung. Heute durch im Wesentlichen die Republika, beziehungsweise wieder ja, diesen Menschen, die ja da auch da sind. Und ich hatte eigentlich ursprünglich was anderes vor, das habe ich jetzt auf Freitag verschoben. Gibt es dann auf spricht.es zu hören. Da soweit der Teaser schon mal. Dafür habe ich mir aber zwei sehr schöne Gäste eingeladen, nämlich einmal die Tine.
Hallo.
Tine Nowak vom wie war das, Kultur
Kapital.
Kapital, Kulturkapital.
Der unbekannte Podcast.
Genau. Und Podcast-Patin, Mutter, Leiterin, kann man das so sagen?
Tante
finde ich irgendwie ganz gut. Das Gott, ich kann es noch nicht mal aussprechen. Podcast-Patinnen, Tante.
Ja, und vom, das mit dem Namen auf, nee, anerzählte Podcast, genau. Der Dirk.
Hallo.
Ja, kommen wir erstmal zu den Podcast-Patinnen. Was hat das denn damit auf sich?
Also die Podcast-Patinnen, das ist ein Projekt aus der Community für die Podcast-Community und es entspricht, glaube ich, der Idee der Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir auch alle Podcaster und Podcasterinnen sind, helfen halt Leuten, die gerne podcasten wollen, aber nicht so genau wissen, wie. Entweder weil sie die Technik momentan noch nicht im Griff haben oder einfach auch noch ein Konzept suchen. Es gibt ja schon ganz viele Podcaster, man will ja auch nicht das Gleiche machen. Und uns kann man ansprechen und wir helfen. Und da ja so einfach mal anquatschen, Leute, die man nicht kennt, auch ein bisschen kompliziert ist, gibt es so Orte wie die Republika oder den Chaos Computer Kongress, wo wir dann halt auch so quasi in Person auftreten und hatten jetzt dieses Mal zum zweiten Mal hier und zuerst beim Chaos Computer Kongress Workshops, Veranstaltungen, wo wir einfach sichtbar sind und es vielleicht dadurch für Leute auch für andere Leute einfacher ist, mal nachzufragen und Hilfe bei uns zu suchen.
Ja. Was war denn jetzt so das Fazit der ersten zwei Tage?
Ich glaube, wir haben auch, wir sind hier vor Ort erstmal so fünf Leute. Das bin zum einen ich, Tine Nowak, dann gibt es den Martin Fischer, die Ulrike Kretzmer, die Nele Heise und den Daniel Messner. Und wir machen jeden Tag Programm, das ist zweistündig, erstmal eine Stunde lang so eine Art Input. Das haben wir genannt die kleine Podcast-Kunde. Und da gab es am ersten Tag erstmal eine kleine Podcast-Kunde zu Genre und Formaten. Also normalerweise, wenn irgend so ein Verzeichnis im Internet liegt, dann sind die Podcasts ja so thematisch sortiert, also Podcast zur Geschichte, Podcast zur Technik. Und wir haben uns eher geguckt, was für ein Format ist das. Also ist es ein kurzes Format, ist eine Art Feature, ist es ein Interview-Podcast, ist es ein Laber-Podcast, ist es ein Solo-Podcast, alle möglichen Dinge, die es so gibt und das hat was mit wie viele Leute da reden, mit welcher Motivation da geredet wird, wie lang ist das, also ganz viele Dinge. Und die zweite Podcast-Kunde, die war heute, die war zu Publikationsplattform und Präsentationsform. Das heißt, wir haben uns so ausgewählte Plattformen des Fremdhostings angeguckt. Das war jetzt Podigy, Soundcloud und Mixcloud. Und dann auch nochmal, wie kann das Ganze auf dem eigenen Blog mit einem Player-Plugin aussehen. Was uns allen vier ein bisschen, also vier von uns sind aktive Podcaster und Podcasterinnen, also eigentlich näher anspricht, weil wir das alle so benutzen. Mhm. Aber gerade für Anfänger ist das vielleicht doch noch eine sehr hohe Hürde und darum haben wir auf jeden Fall auch mal diese Fremdhosting-Sachen gezeigt.
Ja.
Und morgen machen wir sowas wie kommentiertes Podcasting. Das heißt, wir haben in den zwei Tagen auch schon ein paar Leute kennengelernt, die gerne einen Podcast starten wollen. Mhm. Und die uns schon ein bisschen was davon erzählt haben. Und die laden wir morgen hier in das Sendezentrum ein, auf diese Couch, auf der wir jetzt ja auch sitzen. Und dann machen wir ganz kurze Interviews mit denen, so 5 Minuten, und die erzählen uns von deren Podcast-Ideen, was sie gerne machen. Wir machen hier noch ein kurzes Brainstorming und dann wird sozusagen der kommentierte Teil anfangen. Dann werden 2 von uns die SD-Karte mit den Audioschnipseln, die wir aufgenommen haben, in den Rechner schmeißen, im Audioprogramm hier vor Publikum bearbeiten. Das sieht man an so einem Bildschirm hinten dran, wird das ein bisschen zurechtschnibbeln und dann laden wir das hoch und dann sieht man sozusagen in dieser 1 Stunde, wie so ein kleines Interview-Podcast-Format aufgenommen wird, bearbeitet wird, hochgeladen wird, um mal so eine Anschauung, so einen Workflow auch zu sehen. Und in der 2. Stunde, das ist an allen Tagen gleich, da sind wir eigentlich da und den kann man uns ansprechen, fragen, wir können auch Rechner rausholen, bei irgendwelchen Problemen helfen. Also tatsächlich so ein Werkstatt, Hands-on, Gesprächs, Brainstorming vor Ort sein.
Ja, heute früh saß Dame auf der Couch, die setzte sich und dachte, ich sitze hier eigentlich nur, weil hier eine Couch ist. Ist so ein bisschen müde. Ich so, ja, ist ja völlig okay. Und die hat dann auch gefragt, was macht ihr hier eigentlich? Habt ihr das ein bisschen erklärt? Und die war dann auch sehr interessiert und angetan, hat dann gesagt, ja, wenn du willst, dann komm heute nochmal um 15 Uhr vorbei. Und du hattest ja vorhin auch nochmal angesprochen, die auch neben mir saß und mich auch mal kurz was gefragt hatte, die offenbar auch interessiert war.
Das war ganz lustig.
So dieses, Podcast, ich will einen Podcast machen, aber ich weiß noch nicht so richtig, ne?
Das war ganz lustig, weil ganz zum Schluss von heute, also wir hatten ja die Idee, dass wir morgen mit Leuten podcasten, die einen Podcast starten wollen, aber gestern haben wir gar keine Leute akquiriert. Das heißt, heute war es auch ein bisschen so, sind denn überhaupt Leute da, die wir für morgen haben, wenn wir das kommentiert Podcasten aufnehmen wollen? Und als ich das dann vorhin ganz zum Schluss nochmal kurz angekündigt habe, dass wir auch Leute suchen, die das vielleicht vorstellen, in dem Moment habe ich genau durch die ganzen Leute, die saß ja ganz hinten, durchgeguckt und habe die gesehen. Und als ich das gesagt habe, da hat die so ganz heftig den Kopf genickt und dachte, ach ja, die findet das gut. Da muss ich sofort hingehen und fragen, ob die nicht auch einen Podcast starten will und ob die nicht sozusagen eine Kandidatin für unseren 3. Tag ist. Und das war genauso. Die fand es total enorm, dass ich das mitgekriegt habe und dass ich dann so zu ihr gekommen bin.
Ja. Ja, und angefangen hat es ja, also Podcast-Partnerin auf dem Kongress, ne?
Also das war auf jeden Fall das erste Mal, dass wir so in Erscheinung getreten sind. Richtig angefangen, also die Idee ist, glaube ich, beim Workshop im Herbst passiert. Da war ich auch gar nicht dabei, da waren eher so die Nele oder der Daniel. Daniel hatte das auch immer schon so ein bisschen als Thema. Oder ich weiß auch gar nicht, ich weiß ganz genau nicht, wer die Initialzündung dazu gegeben hat. Das weiß vielleicht Daniel, Nele oder, weiß nicht, Ralf, Tim besser. Aber die erste Aktion war tatsächlich der Kongress, wo wir auch so einen Workshop mit Jugendlichen hatten. Da warst du ja auch dabei. Und wir haben auch heute schon gesagt, wenn es hier Leute gibt, die irgendwie mobil podcasten wollen mit Smartphone, bitte, bitte, bitte geht zu Michelle, der weiß Bescheid. Weil diese Podcast-Partin, das ist nicht so ein Label, also ist nicht wie so ein Krönchen, das nur wir tragen dürfen, sondern jeder kann Podcast-Pate helfen, der irgendwie meint, er kann anderen Wissen vermitteln, sein Wissen teilen. Und insbesondere auch denken wir das doch sehr regional. Also wenn irgendwelche Leute am Bodensee Hilfe brauchen, dann ist es ja schön, dass ich in Frankfurt sitze und da Martin in Berlin. Da muss man auch Leute haben, die man am Bodensee fragen kann, ihr habt doch irgendwie so ein regionales Meetup. Ja. Da kann er nicht da hinkommen und dann könnt ihr dem vor Ort helfen, weil das ist das, was meistens am besten hilft.
Ja, ja, das hat mir auch Spaß gemacht, diese ja so wechselnde Workshops auf dem Kongress, wo ich dann gezeigt habe, was gibt es so für Aufnahme-Apps, was so für Möglichkeiten. Du hattest ja dann auch eine entdeckt, wo man so mehrere Audioschnipsel aufnehmen kann und dann das als eine Audiodatei raushauen kann, die auch noch irgendwie selber so ein quasi Plattform anbieten, wo man so ein bisschen rumprobieren kann, kostenlos.
Ja, ich habe mir die auch später nochmal angeguckt und ich habe eine Nichte, die ist so 9 und habe dann auch nochmal probiert, wie sie damit, also die habe ich gar nicht so groß eingeführt in die App. Und habe dann aber auch gesehen, dass sie sich super schnell auch wirklich intuitiv zurechtgefunden hat. Also nochmal ein bisschen sogar besser als auf dem Kongress, aber da war auch sehr viel Trubel drumherum. Also da hat es auch sehr viel Konzentration gebraucht, sich auf die Jugendlichen und die Kinder vor einen so einzustellen, weil einfach das so trubelig war. Aber daheim mit ein bisschen Ruhe ging das echt total easy. Also die hat das super schnell gemacht.
Das ist hier mit den Funkkopfhörern sehr viel besser, weil man ja wirklich hier auch mal ein paar Meter weiter entfernt sitzen kann und euch den hier sitzen lauschen kann. Und eben auch super latenzfrei. Also es eignet sich super zum irgendwas kommentieren oder fragen oder so. Und hört sich selber nicht verzögern, was irgendwie beim Sprechen so ich glaube, dass das direktere Zuhören so über Kopfhörer hat es nochmal ein bisschen besser gemacht.
Ist ja auch sehr verwandt, wenn man so podcastet. Ja. Ist man ja eh so im ähnlichen Hörgefühl drin.
Ich bin vorhin auch kurz die Gekachelten aufgesucht und bin mit dem Kopfhörer auf losgerollt und so, ach ja, stimmt, da war ja was. Und, nachdem dann gestern hier der Frequenzmanager da war und sich beschwerte, dass wir bis in Stage 1 rüberstrahlen auf Kanal A, musste hier die Antenne ein bisschen veralufolt werden. Und da reicht es jetzt, glaube ich, nur noch bis drüber drüben zum ZDF rüber. Da habe ich dann irgendwas anderes auf dem Ohr gehabt.
Ich hatte auch gestern hier einen Podcast aufgenommen und während der ganzen Podcastaufnahmen, ich meine, das war auch so abends, hatten wir einen hier auf diesen Stühlen, es war nicht sehr viel Publikum drumherum, aber einer saß komplett die ganze Zeit daneben und der hat danach die Kopfhörer so abgenommen und hat gesagt, das war so toll, er fand den Tag jetzt zum Ende hin so trubelig und anstrengend und der konnte die ganze Zeit an seinem Rechner machen und ist so ganz gemütlich umsummt worden von diesem Podcast. Das war so angenehm für den.
Das ist schön.
Und ich so, ich war auch ganz erstaunt, dass er da die ganze Zeit so durchgehalten hat.
Das schottet auch so ein bisschen ab. Also jetzt nicht doll, aber es ist schon nochmal, wenn man dann die wieder abnimmt, so,
nicht davon aufsetzen. Und was mir auch aufgefallen ist, weil du ja sagst, dass du heute hier auf der Couchman getroffen hast, der sich einfach hier niedergelassen hat. Das Sendezentrum ist schon auch so ein Ort, wo die Leute, die podcasten, hier einfach vorbeikommen. Also wie so ein Heimathafen, wo man einfach mal vorbeischaut und schaut, wer ist denn so da. Und nicht nur zu irgendwelchen angekündigten Terminen, sondern so permanent. Also du triffst hier den ganzen Tag irgendwelche Leute. Ja. Und auch Leute, die nicht so aktiv in der Community sind oder so, sondern auch Leute, die einfach mal so nebenbei so einen kleinen Podcast haben, die vielleicht irgendwas anderes als Haupt Tätigkeit haben, kommen hier mal vorbei und schauen. Also zum Beispiel der Dirk, der ja hier mit dabei sitzt, der ist heute auch einfach mal vorbeigekommen, das war total nett. Also hier kann man sitzen und quatschen und man lernt halt aber auch andere Podcaster und Podcasterinnen kennen. Also ich habe heute einfach auch ein paar Gesichter zu Stimmen mal dazu bekommen, die ich vorher gar nicht kannte.
Ja, Dirk, du hast vorhin zu mir gesagt, du warst jetzt hier heute den ersten Tag auf der Republika.
Ja.
Eher so spontan oder warum jetzt nicht gestern schon?
Also es ist nicht meine erste Republika, aber heute jetzt für die aktuelle Republika war ich eigentlich für gestern schon fast auf dem Weg hierher, als ich so ein paar Planänderungen spontan in meinen Tag hatte und deswegen auf den Tag später verschieben musste. Einfach Leben passiert, ja. Da kannst du über Monate hinweg planen, dass du die 3 Tage in Berlin auf der Republika bist und es ändert sich dann im letzten Augenblick dann doch was. In unserem Fall änderte sich die Heizungsanlage in der Wohnung und die ganze Familie war tagelang ohne warmes Wasser. Okay. Und ich der Einzige, der es irgendwie möglich machen konnte, da mal den Handwerker ranzulassen. Hat aber dann heute ganz gut gepasst. Passt auch insofern gut, dass die meisten ja eben doch nicht nur einen Tag hier sind, sondern 2 oder 3 Tage. Und ich habe schon mal gesagt, wie so ein großes Klassentreffen. Und das sind natürlich so Hubs wie jetzt hier das Sendezentrum besonders schön, weil du einfach weißt, wen du so grob von den Themen und von den Gesichtern her hier vielleicht antreffen könntest. Und dann einfach mal so auf gut Glück hierher laufen kann und viele freundliche Gesichter antreffen. Oder auch Stimmen mit Gesichtern verbinden, wie du so schön sagst. Und auch sonst ist halt die Republika auch so ein Netzwerk-Event. Also die meisten Leute sind hier ja virtuell irgendwie miteinander verzahnt. Die sind entweder Twitter-Follower oder sie lesen gegenseitig ihre Blogs oder Podcasten. Und ich finde, es gibt dem Ganzen so eine richtig sympathisch, freundliche Dynamik, weil du alle paar Meter eine Chance hast, irgendjemanden zu treffen, den du irgendwie kennst, aber doch nicht.
Ja.
Das heißt, du hast dieses einerseits Vertraute, andererseits dieses Potenzial von Dingen, die man jetzt voneinander irgendwie entdecken und austauschen kann, gleichzeitig. Und das sorgt für eine sehr angenehme Atmosphäre hier.
Wir hatten ja letztes Jahr aus planungstechnischen Gründen kein Sendezentrum hier. Da hat mir das so ein bisschen gefehlt, so dieser Anlaufpunkt, Rückzugspunkt, wo man sich einfach mal so hinhocken kann und so in Ruhe sitzen kann und so ein paar ja, vertraute Gesichter und Stimmen, Menschen um sich hat, die so ein bisschen geborgen fühlt. Das fehlt dir letztes Jahr so ein bisschen.
Ich bin ja da in der glücklichen Situation, gleich in mehreren Communities unterwegs zu sein, ja, und meistens auch noch meinen Arbeitgeber als Stand hier auch noch zu haben. Das heißt, ich kann mir mehrere dieser Inseln überlegen, an die ich laufe. Aber ja, also die Podcast-Community ist schon, und ich mag den Begriff so gern, deswegen nehme ich ihn einfach nochmal her, die flauschigste aller Communities, yeah, die man hier so ansteuern kann. Deswegen ist es schon gut, das Sendezentrum hier wieder zu haben. Ja.
Ja. Ist auch ganz nett, also die Nele hat heute auch getwittert oder verfacebookt, dass sie gestern gehört hat, die Podcaster oder Podcasterinnen, das seien die Nerds unter den Hipstern hier auf der Republika. Und das ist sehr, sehr lustig, weil auf dem Kongress wurde gesagt, die Podcaster und Podcasterinnen, das seien die Hipster unter den Nerds. Und das ist so lustig, weil es natürlich, je nachdem, aus welcher Richtung du drauf guckst, sind wir halt für die einen extrem nerdig und für die anderen extrem hipster.
Ja. Wenn mir so Leute außerhalb meiner Tech-Bubble sagen, ah, du bist ja auch so ein Nerd, dann denke ich immer so an die Leute, die so in der Seabase den ganzen Tag rumhacken und denke so, wenn ich ein Nerd bin, was sind die dann? So, ne? Also, so.
Genau, das ist dieses Spektrum zwischen Geek, Nerd und Freak. Ja.
Deswegen, in meiner Bio steht auch immer irgendwas zwischen Geek und Nerd. So.
Ja.
Weil beides nicht so richtig, so, aber irgendwo dazwischen irgendwie. Dann hatte ich vorhin quasi jemanden gesucht, der mir ein bisschen was über die Republika erzählen kann, aber die Tine war den ganzen Tag hier im Sendezentrum und
ich war
bis jetzt für die Podcast-Partnerin tätig oder Aufnahmeleitung sozusagen, ein bisschen geholfen.
Ich habe bis jetzt einen halben Vortrag gehört, das war alles. Ansonsten besitze ich hier, ich sehe total viele Leute und ich mache hier ganz viel hier auf diesen Couches, aber von der Republika dieses Jahr habe ich wirklich kaum was mitgekriegt. Und doch ganz viel.
Ja.
Aber der Dirk.
Na, es ist bei mir ganz ähnlich. Also ich war in der Früh in der Keynote und die fand ich auch wirklich richtig gut. Die will ich mir auch nochmal anschauen. Ich hatte selber ja auch einen aktiven Teil. Das heißt, ich habe hier heute mit Startups zu tun gehabt, was auch ein sehr angenehmer Teil meiner Arbeit ist. Ansonsten war ich in Ralfs Session, also Ralf Stockmann und
da war ich auch, ja.
Und jetzt weiß ich leider ihren Namen nicht.
Claudia.
Claudia. Ich kenne nur Wortkomplex, fiel mir jetzt sofort ein, aber der Name eben nicht. Und Claudias Session, die ich sehr gut fand, also ich habe also mindestens schon mal 2,5 Sessions gesehen, weil in der halben, die du gesehen hast, saß ich ja auch mit drin. Sessions, von denen ich schon vorher wusste, dass ich sie mir gerne anschauen möchte. Hab dann auch noch viele gesehen, die ich gerne gesehen hätte, aber immer verpasst habe, weil ich just, wenn die anfingen, mit jemand geredet habe.
Ja,
und die Republika ist ja dankenswerterweise wohl dokumentiert und aufgezeichnet. Das heißt, ich vertraue hier wirklich vollflächig drauf, dass ich mir das Ganze noch aus der Konserve als Video anschauen kann. Deswegen lasse ich niemanden, den ich gerade getroffen habe, stehen mit den Worten, ich will in die Session.
Ja.
Und das ist das Schöne hier. Weil es gibt andere Konferenzen und ich war auf vielen. Es gibt andere Konferenzen, wo ich wirklich in jede Session gehe, weil sich einfach keine Gespräche draußen ergeben. Und das ist mir so rum deutlich lieber, muss ich sagen.
Ja.
Aber ich habe mich auf diese Republika total gefreut und fand auch nochmal diesen Fakt, dass es jetzt die 10. ist, schon bemerkenswert, weil ich war auch auf der ersten Republika
ich
gewesen.
Auch. Oh.
Nee, echt?
Ja.
Ach, das ist ja lustig.
Da kannten wir uns doch gar nicht.
Genau. Oh. Und zu der ersten Republika habe ich auch geblockt. Und ich habe mir dann am Sonntag mal meine ganzen Blogbeiträge zur ersten Republika angeguckt und habe die nochmal so Revue passieren lassen, weil die waren, also ich meine, die waren schon alle ganz nett geschrieben und so, aber ich fand damals, also ich kam ja eher so mit so einem Blog, ich hatte so einen Blog-Hintergrund. Und ich dachte, klar, Blogger-Konferenz, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja. Und selbst wenn alle sagen, ach, die erste Republika, das war eine Blogger-Konferenz, also ich, die ja wirklich mich für Blogs interessiert hatte, fand die schon sehr professionalisierend. Da gab es halt wirklich schon sehr stark so einen ökonomischen Impact in die Szenen hinein. Und ich fand es eher so ein bisschen schockierend, also weil ich dachte, hallo, es geht ja gar nicht hier um Blogs und Blogger, also nur so ganz, ganz, ganz wenig, so am ersten Tag am meisten. Und ich fand es eher so ein bisschen, also ich wurde sehr, sehr geerdet auf dieser ersten Republika, weil mir wirklich klar wurde, diese Idee, diese romantische Idee, wir so, die so in dem Blog sind und wir publizieren und das ist irgendwie parallel zu den ganzen Medien und wir alle können jetzt senden. Das funktioniert nicht. Es wird, also der Journalismus ist jetzt auch drin und die ganzen Leute, die Geld verdienen, die kommen jetzt auch rein. Und es war irgendwie absehbar, da wird sich was verändern und gefühlt war das auch so. Danach hat sich das mit den Blogs, also Twitter kam und es hat sich irgendwie so dieses Wir-Gefühl aufgelöst. Mhm. Und diese Idee des Senden, die mir früher schon immer ganz wichtig war, und da habe ich dann sozusagen für mich so eine Parallele auch gefunden, indem ich nochmal zurückgeblickt habe, die ist mir ja, also in den Podcast-Partien und im Podcasten weiterhin total wichtig. Und obwohl sozusagen es da vielleicht nicht mehr diese Utopie für mich zumindest sich so realisiert sieht, in der Art und Weise, wie das Internet heute funktioniert, finde ich es halt genau wichtig, so regional oder an den Einzelnen, auch die Leute daran erinnern, ihr könnt eure Stimme ins Netz schmeißen, ihr könnt was sagen. Und das ist für vielleicht kleine Zielgruppen, für wenige Leute, aber vielleicht dafür von hoher Relevanz. Ja. Und diese Idee, dieses für wenige relevant sein, einfach auch wichtig zu sein, das finde ich halt beim Podcast und auch in dem Projekt hier einfach so bedeutsam. Und da konnte ich so eine Verbindung sehen.
Ich war gestern auf einer Session, der Sketch, irgendwie Sketchnote-Session, die alle Jahre ist irgendwie.
Vom Ralf Appelt und mehreren, oder? Waren das
jetzt? Waren zwei Frauen. Okay. RP10-Icons war das. Und die haben halt so, was war denn so die letzten 10, 9 Jahre? Und da wurde halt auch zum Anfang gefragt, so, ja, wer war denn auf der allerersten Republika? Und dann so ein paar. Und dann, okay, wer ist irgendwie schon seit ein paar Jahren länger? Und dann wurden die Arme, die sich nicht meldeten, mehr. Ich habe auch ja halt so durch die Podcast-Szene davon mitgekriegt und war 2013 das erste Mal auf der Afterparty auf der Tasse Bier hier. Hab auch mal kurz ins Sendegate reingeguckt, Sendezentrum, da saßen wir ja oben ja quasi was jetzt über Stage oder was jetzt Stage 5 ist, glaube ich, da, dieser kleine
Kämmerchen. Da war ich auch, bei der war ich auch da.
Das war, fand ich auch sehr schön. Hab auch die Sendungen, die da entstanden sind, alle nachgehört. Und ja, heute war ich dann halt auch bei der Session von Schau den Ralf. Danach bin ich da gleich, in die Session, die in der Stage T war, wo vor 2 Jahren das Sendezentrum war. Ging es um Thema Pressefreiheit. Und bin da rein und so, war das hier nicht mal irgendwie größer? Und habe erst so überlegt, so, nicht in eine Mauer eingezogen? Und ich so, nee, stimmt, das war so klein. Und es hat halt auch ein bisschen getäuscht, weil das Fenster oben ja damals abgedeckt war und so, dass die Raumaufteilung auch so ein bisschen anders war. Ja, danach bin ich gleich, fand ich denn nicht ganz so spannend, bin dann rüber Stage J, da ging es dann um Bitcoins, da haben sie Bitcoins versucht so ein bisschen zu erklären und auch dann gleich Best Practice Bitcoins verteilt und gesagt, so, jetzt ladet mal alle die Bitcoin-App auf euer Android- oder iOS-Gerät. Jetzt verzeihen wir Zettelchen und haben quasi gezeigt, so, wie man Bitcoins transferiert von A nach B und haben auch gleich so Bitcoins an die Leute verteilt und dann zum Schluss so, noch so, jetzt transferieren nochmal Bitcoins an irgendeine Foundation, müsst ihr auch nicht, könnt den Beitritt selber auswählen. Es gab irgendwie Bitcoins im Wert von, ich glaube, irgendwie knapp 5 Euro. Also er hatte dann noch gesagt, so, ja, als du heute früh ich dich aufgeladen habe, waren es 5 Euro, müsste jetzt weniger sein, mal kurz, schwankt ja auch. Und dann war ich so am Gucken, so, was ist denn als nächstes? Und dann habe ich so gesehen, irgendeine Session fällt aus und gleich kommt aber dann auf Stage wird der Leitmedium zum Thema Cyberstalking. Der ja sehr gut aus erster Hand davon erzählen konnte, weil er ja er und seine Familie selber davon betroffen waren. Da gab es ja auch einen Artikel in der Zeitung, wo ihn eine Journalistin sehr lange begleitet hat und hat das jetzt nochmal sehr gut aufbereitet erzählt, hat auch erzählt, was es für Möglichkeiten gibt, sich davor zu schützen oder dagegen zu wehren. Da habe ich auch ein paar interessante Sachen gelernt, unter anderem, dass man sehr viel hilft, alles Mögliche aufzuzeichnen, dass sich in seinem Fall auch die Polizei und Staatsanwaltschaft gefreut hat, dass er so viel Material gesammelt hat. Quasi danke für die Vorarbeit, hieß es wohl irgendwie. Und dann, ja, also heute habe ich mir ein paar mehr Sessions angeguckt. Na, dann wollte ich mir nochmal die Session, Media Cube war das, wo sie Snapchat erklären, angucken.
Ich mit meinen Snapchat gesagt.
Ja, ich mit meinen 27 habe auch so Snapchat zweimal aufgemacht, so, was wollt ihr jetzt von mir und warum ist die App so wirr aufgebaut? inzwischen ist es optisch ein bisschen besser geworden, aber bedienungstechnisch immer noch ein totales Wirrwarr. Und habe so festgestellt, so, ja, okay, es gab jetzt vor kurzem irgendwie so zwei, drei Sachen, die ich irgendwie auf Twitter wahrgenommen habe. Nachdem man so oft Snapchat, habe so insgesamt festgestellt, also ja, es geht jetzt nicht irgendwie in der Teufel ab in meiner Szene, was ich irgendwie verpasse, so.
Aber auf Twitter und auf Instagram kriegst du ja Snapchat insbesondere dann mit, wenn Leute Fotos mit Hundeschnäuzchen und Hasenöhrchen machen.
Ja, genau, solche Sachen, ja. Und ja, hat dann sie dann zwar nochmal geladen und dann so ein bisschen gespielt damit, aber festgestellt so, naja, so ganz brauche ich das nicht. Ja, dann habe ich bei der FBI 10 Icon Session so ein bisschen mitgezeichnet.
Sehr schön.
Könnt ihr ja euch mal angucken. Ich habe dazu muss ich sagen, ich habe
Kandidat für deine Shownotes, oder?
Ausbildung gemacht, schulische Ausbildung, war das zum gestaltungstechnischer Assistent, kurz GTA, Fachbereich Grafikdesign und so, naja, das handzeichnerische, künstlerische hat mir nicht so gelegen.
Also, ich habe kurz überlegt, ich glaube, das ist ein Twitter-Vogel, den du dich da sehe, oder?
Ja, also, ja? Der war auch so stumpf gezeichnet, das sollte der erste Twitter-Vogel sein.
Es könnte auch eine abstürzende Untertasse sein, schau mal dahin, Tine. Abstürzende Untertasse, das hier ist der Feuerschweif?
Ja, absolut.
Stimmt, jetzt wo du das sagst. Ich versuche das Bild mal als Kapitelbild.
Oder so ein Dampfer, weißt du, so ein Schiff mit so, so eine Titanic, die gerade im Untergehen ist.
Ah.
Titanic check, hatte ja auch...
Check! Oh, verdammt, mein Kopf geht auf Reise. Tut mir leid.
Wenn ich es nicht vergesse, dann versuche ich das Bild als Kapitelbild einzubinden. Dann könnt ihr jetzt in euren Podcatcher gucken und die tolle Zeichnung
begutachten. Ich finde das völlig in Ordnung. ich bin ein großer Sketchnote-Fan. Ich mache das regelmäßig. Ganz besonders gerne mache ich das in so langen Business-Meeting-Szenarien, weil dich die Leute immer anschauen wie ein Freak, wenn sie sehen, dass du daneben sitzt und malst. Und das nach einer Weile raffen sie dann, dass das sogar eine Art Notiz ist und dann hast du völlig den Kreativstempel auf dem Kopf.
Ja.
Und im Vergleich zu meinen Zeichnungen ist das da große Kunst. Also okay. Bei Sketchnoten geht es ja Gott sei Dank einfach darum, es mal laufen zu lassen, ja, und zu zeichnen und dann in Summe ergibt sich dann ein größeres Bild. Und ich mag meine Sketchnotes sehr und von daher lass dich bloß von meinem Gefrotzel hier nicht abhalten. Ja,
das ging halt, sind halt so diese Jahre durchgegangen, so was war in dem und dem Jahr das Thema im Internet und quasi das versinnbildlicht, gezeichnet halt, Katze in einem Karton, eine Drohne, dann halt zum letzten Jahr ein Astronaut gezeichnet, Clubmate, da links daneben das Männchen, was noch so müde ist und dann rechts daneben das Männchen, das die Mate schon getrunken hat, so yay, schon wach ist und fröhlich.
Für was ist dieses Männchen, was so einen Balken über dem Mund hat?
Das war für, ich glaube, Zensur.
Ah.
Zensur Solar. Das war 2009 oder 8? Ich glaube 9. Genau, es gab noch eins vom Thema Selbstzensur, glaube ich, was dann den Balken hier über die Augen hatte oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab noch eins. Also das habe ich nicht mitgezeichnet. Facebook hier, das F und das Buch mit den Gesichtern drin. Dann hier was aussieht wie so ein Kamm mit so Kollern drauf, so mehrere Männchen, die da stehen und das sollte dann quasi das alljährliche Abschlussding bei der Republika versinnbildlichen.
Da wäre ich aber auch drauf gekommen, muss ich sagen. Und ich finde auch ganz gut, es gibt diesen Fernseher mit diesem YouTube-Abspielfile.
Genau, ja.
Genau. Ich war bei einer Republika dabei, wo, und ich weiß nicht, ob es Sascha Lobo sogar war, der sozusagen vor voller Mannschaft erklärt hat, es gibt ein Internet jenseits der Republika, die YouTuber, und wir wissen nichts von ihnen. Das war tatsächlich, glaube ich, auch, also für viele Trends, die ich danach gesehen hatte, echt so, ach, krass, da gibt es ja auch tatsächlich noch was anderes. Mhm. Und ich habe auch dieses Jahr das Gefühl, das ist halt nicht mehr ganz so parallel, das vermischt sich auch hier wieder zurück. Also YouTuber und YouTube ist durchaus auch hier ein Thema und die tauchen dann teilweise auch plötzlich in diesen Kreisen auch wieder auf.
Ja. Wo wir gerade beim Zeichnen waren, mich die Tine vorhin an dich verwiesen hat, habe ich auch gesehen, so, da sitzt ein Mensch mit Apple Pencil und iPad Pro. Und es hieß ja damals relativ schnell so von Menschen, die mit diesen schon professionellen und großen Grafiktablets rumzeichnen, haben wir mit dem iPad Pro rumprobiert und dann schon gesagt, so, ja, das ist schon ganz gut zum ja, Zeichnen oder eben Notizen machen. Wie ist da dein Erfahrungswert so insgesamt?
Also ich bin ja jetzt kein professioneller Zeichner.
Ja.
Ich habe allerdings schon seit über 10 Jahren Tablets mit Stiften. Also das ist was meine Gadget-Historie bisher begleitet hat. Und ich habe auch daheim ein Android-Tablet mit einem Stift. Ich habe Microsoft-Tablets gehabt mit einem Stift. Und der iPad Pro, den habe ich angeschafft, weil es ein Tablet mit Stift ist und weil er groß ist. Ich wollte genau diese Größe haben, weil es ist in etwa die Größe, die ich früher von meinem College-Block gewöhnt war. Also es ist eine richtige Fläche, ja, auf der man wirklich ernsthaft zeichnen kann. Und wenn man den dreht und der seine Softkey-Tastatur in voller Bildschirmbreite anzeigt, dann kann man auf dem Ding sogar tippen. Das ist was ich normalerweise nicht hinbekomme auf Glasbildschirmen. Okay. Und auf dem Ding kann ich einigermaßen schnell und ordentlich tippen, wenn es denn sein muss, was so für E-Mails zum Beispiel völlig ausreicht. Mhm. Der Stift funktioniert super. Ich bin mir sicher, Steve Jobs hat sich mehrmals im Grab umgedreht, als sie diesen Stift konstruiert haben. Der Stift funktioniert hauptsächlich deswegen super, weil es auf den Stift zugeschnittene Anwendungen gibt, mit denen man ihn gut hernehmen kann. Also das Paper von Apple selber oder auch ich mache Notizen gerne in OneNote, weil das gut hin und her synchronisiert und das unterstützt den Stift ganz ordentlich. Und ich bin ja ein Schreiber und Sketchnoter, also ich zeichne nicht. Ich kann nicht beurteilen, wie gut das fürs Zeichnen ist, aber er ist drucksensitiv und du kannst ihn schräg legen und es beeindruckt zumindest jeden, den ich das zeige. Also du kannst wirklich sehr schön damit nachahmen, wie es denn ist, auf Papier zu schreiben.
Ich glaube, bei der Patent Icon Session, die hatten auch iPad Pro und einen Pencil und das sah auch sehr nett aus, was sie da gezeichnet hat. Auch so Flächen ausfüllen, zeichnen und so, das sah schon ganz nett aus.
Ein paar Behauptungen, die aufgestellt werden, muss ich sagen, trage ich so nicht mit. Also es wird zum Beispiel behauptet, dieser Stift wäre unglaublich toll, weil er so schnell responsive ist. Ja. Und ich muss sagen, das geht schon ein bisschen länger so. Also das habe ich schon auf anderen Geräten auch gesehen, dass du mit dem Stift ordentlich malen kannst. Was auch interessant ist, diesen Stift muss man aufladen. Und um ihn aufzuladen, muss man ihn an dem iPad anstecken, an Lightning-Port.
Genau.
Und allein dafür hat sich Steve Jobs wahrscheinlich im Grab umgedreht. Erschließt sich mir auch nicht, warum diese Entscheidung getroffen wurde, weil es gibt Stiftsysteme, die eben komplett anders funktionieren. Ja. Auch drucksensitiv, auch. Und aber egal.
Wie lange hält der so?
Der Stift hält relativ lang, der lädt auch schnell auf. Also es kommt locker über den Tag, auch der iPad hält relativ lang und erst von der Leistung her habe ich mir sagen lassen, so vorletzte Generation MacBook Pro, also der hat ist snappy und weil der Bildschirm so schön groß ist, kannst du halt einen vollflächigen Browser drauf laufen lassen, du kannst da auch Splitscreen gut machen, das ist dann, als hättest du zwei iPads Mini.
Ja, genau.
Und es ist eine Maschine, die ich wirklich produktiv hernehme und auf sowas wie der Republika laufe ich auch nur mit dem Ding rum und würde ich nicht podcasten, könnte ich wahrscheinlich meinen kompletten, oder auch programmieren, muss ich dazu sagen. Ja, also wenn ich nicht podcaste und ich programmiere, kann ich meinen kompletten Tag mit diesem Gerät bestreiten. Also der trägt mich überall hin und es hält eben auf Akku den ganzen Tag durch, selbst wenn ich ihn die ganze Zeit hernehme. Und das in so einem College-Block-Format eben. Das sind so die Sachen, die für mich tragen bei dem Gerät. Dafür ganz schön teuer.
Also okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. War jetzt der Preis für dich, dass du sagst so, ja, okay, oder, also du hast es ja gerade schon gesagt, ist noch zu teuer oder was ist da?
Also ich hatte letztens mal eine ganz ähnliche Diskussion mit meinen Kindern interessanterweise, wo es um teure Elektronik ging.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, wenn ich jetzt heute, sagen wir mal zum Beispiel Schreiner wäre, dann hätte ich eine Drehbank und da hätte eine teure Säge und teures Werkzeug, ganz selbstverständlich. Ich verdiene meine Brötchen im Internet mit Programmierern, mit IT-Technik. Deswegen neige ich dazu, modernes Gerät mir auch durchaus mal auf Verdacht zu kaufen, was ich schon 2-3 Jahre habe, wieder zu verkaufen. Bei mir ist ein ständiger Durchlauf an Geräten irgendwie daheim, weil das einfach das ist, womit ich meine Brötchen verdiene. Er ist ein sehr produktiver Rechner. Also ich muss sagen, ich selber bin jetzt nicht wirklich ein iOS-Fan, aber dieser iPad Pro wächst mir ans Herz so nach und nach, weil er eben sehr viele Dinge kann, die ich davor hauptsächlich mit dem Laptop gemacht habe. Und weil er dafür sehr leicht und portabel und sehr praktisch ist. Was ich auch sehr gerne mache, ist, ich bin auch so ein Comic-Nerd und ich lese sehr gerne in diesem großen Format Comics. Also ist auch nur dann so der Entertainment-Faktor. Aber die Frage, ist es 1000 Euro wert? Die würde ich mit einem vorsichtigen, vielleicht, wenn es zu deinem Arbeitsumfeld passt, beantworten.
Also welche Variante ist schon ein Luxusspielzeug. Hast du dir geholt, gegönnt? Welche Variante hast du dir gegönnt?
Mit 128 Gig. Also
und die mit LTE? Wegen des Speichers oder?
Nee, kein LTE. Mache ich aus meinem Handy einen Hotspot und habe auch Netz. Ja, aber 128 Gig ohne LTE, ist die Variante, die ich habe. Ich habe ihn verglichen mit ein paar anderen Rechnern. Es gibt im Windows-Universum gibt es einen Samsung-Tablet, der dieselbe Größe in etwa hat, aber der ist 16:9, also ist mehr so im Filmformat. Der iPad Pro ist 4:3. Der hat ein vollwertiges Windows da drauf, das heißt, man kann einiges mehr installieren als an iOS. Damit könnte man sogar podcasten mit dem Ding. Er hat einen USB-Port, das war eigentlich meine erste Wahl. Hat auch einen Stift, funktioniert auch relativ snappy. Warum es dann doch der iPad wurde, war unter anderem dem App-Universum geschuldet. Es gibt einfach viel mehr Apps, die auf dem iPad zuerst rauskommen und manches davon schafft es auch nie in die Windows-Welt. Und da wollte ich einfach, ich wollte in einem App-Universum unterwegs sein, das Android oder iOS heißt, damit wenigstens alles, was aktuell kommt, auch dort landet. Aber wenn es um zum Beispiel einen Unterwegsrechner, mit dem man arbeiten, programmieren, podcasten und so weiter geht, gäbe es noch eben solche Alternativen wie diesen Samsung-Tablet mit Windows drauf.
Ja, ich habe auch.
Ist, glaube ich, sogar billiger.
Ja, also ich weiß zum Beispiel, Martin Rützler, der hat einen Surface. Und das ist, glaube ich, sein vollwertiger Rechner. Also der podcastet damit auch.
Ja, der sieht halt aus wie der Todesstern von unten. Das ist bei dem besagten Samsung. Der Samsung ist zum Verwechseln ähnlich zu dem iPad. Die unterscheiden auch optisch erstmal nur das Format. Aber ja, der Surface ist auch ein sehr produktiver Rechner. Dafür ist er gedacht. Er ist ein Laptop-Ersatz.
Ja.
Deswegen sage ich Todesstern von unten. Er hat, glaube ich, sogar Lüftungsschlitze an der Seite.
Ja, ich habe mir jetzt letzte Woche gegönnt hier das Lenovo-Teil, was hier steht, Lenovo 100S, was Low-Budget-Gerät ist. Geht so bei 200 Euro los. Ich habe es für 179 beziehungsweise nochmal 10 Euro weniger, weil Vorführgerät gekriegt. Hat es eine Woche vorher gesehen und hab dann so geguckt so und der Tenor war so, ja, für den Preis ganz gut. Und ich habe nach einem mobilen Zweitrechner quasi gesucht, der jetzt auch erstmal nicht so teuer ist, der auch ein bisschen nach was aussieht und so halbwegs okay Auflösung hat. Man erinnert sich vielleicht an die ersten Netbooks, die alle eher so waren, weil sie halt so ganz komische Auflösungen hatte, wo man dann im Browser noch hätte irgendwie quer scrollen müssen, um die ganze Webseite lesen zu können. Und ja, bisher, sag ich mal, für das Geld ist es okay. Es hat so eine Sache, wo ich noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass entweder der Hersteller oder irgendjemand Findiges da was nachrüstet, und zwar das Touchpad. Du kannst nicht damit scrollen, musst halt wieder an den Scrollbalken rechts am Bildschirmrand oder halt mit den Pfeiltasten. Es kann kein Multitouch.
Ja, okay.
Muss jetzt dem Preis nicht geschuldet sein, könnte man schon einbauen. Ansonsten ist das halt super leicht. Ein 11,6 Zoll Display. Akku hält bisher auch ganz gut. Und Windows 10 drauf, kleine SSD, hat einen Micro-SD-Slot, sprich kann man noch fix erweitern. Und werde ich jetzt mal länger testen und dann bei meinem Podcast davon berichten. Und also, wie gesagt, jetzt so für das Bei mir ist es so mit dem iPad, ich habe das iPad Mini, hatte das erste iPad, hatte dann lange keins und als dann das Mini kam, habe ich dann wieder zugeschlagen und habe auch jetzt letztes Jahr geupgradet auf das 3er. Mhm. Und muss sagen, das gefällt mir vom Format her, weil ich nutze das halt zu Hause mal für so ein bisschen die ganzen Spiele. Da ist der größere Bildschirm schon schön und man hat noch so ein extra Gerät. Aber so vollwertiger Rechner, so ein paar Sachen machen sich dann doch immer so ein bisschen fummelig. Und was halt fehlt, so dieses mit der Maus und so, dann da ist mir jetzt doch ein Laptop lieber.
Also ja, der iPad bei mir, der große, der ist wirklich ein Universalgerät, das ich zum Arbeiten und zum Konsum von Medien benutzen kann und eben auch zum Zeichnen. Mhm. Also das ist eben für mich immer relativ wichtig, dass ich die Option habe, einen Stift zu benutzen oder auch Notizen. Ich notiere sehr viel in Büchern oder Texten, die ich lese und das ist auch eine sehr schöne Sache, wenn du einfach Texte markieren und einen Kringel drum um dein im PDF oder so machen kannst und eine Notiz ranschreiben. Alles Dinge, die ich sehr schätze und für die ich solche Stiftcomputer immer mehr suche. Wenn es um das reine, ich möchte ins Internet, ich möchte Texte schreiben können und es soll leicht und transportabel sein gehen, wie du sagst, 200 Euro und du hast eigentlich ein relativ vielseitiges Gerät da, ist halt ein anderer Use Case, würde ich mal sagen, die trotz allem einfach der Wahnsinn, was da inzwischen geht. Also ja, die Netbooks, ja, die wir seinerzeit mal gesehen haben, die waren da im Vergleich aufgeblasene Handys, wenn man so will.
Ja.
Waren nichts Ganzes, nichts Halbes. Und heutzutage sind die Betriebssysteme jetzt alle darauf ausgelegt, auch auf etwas schwächere Hardware zu laufen.
Und
so schwach
Geräten
ist die eigentlich gar genau nicht. Ja, das ist schon beeindruckend.
Ja.
Ja.
Also ich habe auch auf meinem Mac Windows als Bootcamp-Party zugelaufen hat und eigentlich hört der Support für meinen Mac auf bei, ich glaube, Windows 7 32-Bit oder so und habe aber trotzdem auf Windows 10 upgraden können und es lief und habe den dann ganzen mal vor kurzem eine SSD spendiert und habe gemerkt, so, das läuft
unter,
ja jetzt noch
Schnittstellen. Du kannst in dem Ding was reinpacken und du hast Schnittstellen und so, und ja. Der Mac, der hat ja nicht mal einen USB-Port. Also der
genau, und also ich dann wusste ich jetzt, okay, hier bei dem Lenovo-Teil ist Windows 10 drauf. Ich habe dann tatsächlich auch bei dem versucht, das umzustellen, dann doch neu installiert und war dann erst bei Windows 7 und habe so festgestellt, so irgendwie, ich habe mich jetzt schon so sehr an 10 gewöhnt gehabt und auch von der Optik her und alles, die App Store-Sachen und so. Und dann habe ich dann noch geupgradet, habe dann vorher mal eine Windows-Lizenz per Telefonsupport aktiviert. Auch sehr interessante Erfahrung. Ja.
Ja, der Mac bei dem iPad Pro ist es so, ich wollte präsentieren davon und dann brauchst du halt einen Adapter, damit du das Ding an den Beamer gesteckt kriegst und dann musst du den Apple Strafzoll zahlen. Ja, ich bin da reingegangen und habe gesagt, ich hätte gern so einen Adapter und dann, wenn wir schon dabei sind, brauche ich noch ein Lightning-Kabel, damit ich separat noch aufladen kann und so. Und dann hast du zwei so Käbelchen und legst dafür 40 Euro auf den Tisch. Und die sagen dir noch, viel Spaß damit. Und du sagst, ja, ich hatte ja immer schon Spaß, wenn ich ein Kabel gekauft habe für 30 Cent und dafür 40 Euro zahle. Das ist halt dann so der Nachteil. Also du hast halt dem Design untergeordnet, eben keine Schnittstellen und nichts. Dein Lenovo hat garantiert irgendwie 4 USB-Ports da dran, also hat eine SD-Karte und so weiter und sieht auch wirklich schlank aus hier.
Ich habe zwei USB-Ports, Full HDMI-Anschluss auf der anderen Seite.
HDMI? Also so Rödel hat man
halt
doch bei dem iPad nicht.
Den Micro-SD-Karten-Slot. ich habe auch in irgendeiner anderen Version noch gesehen, weiß gar nicht, ob das irgendwie aktuelle Version ist oder was, da war noch auf der linken Seite noch ein USB 3.0 Anschluss sogar noch. Und ja, also das ist halt auch komplett ohne Lüfter. Man merkt so ein bisschen, wenn man es benutzt, okay, hier auf der rechten Seite sind so Akku und Prozessoren offensichtlich verbaut, da wird es gerne mal ein bisschen wärmer, aber ansonsten super klein, super leicht und noch aufkleberfreundlich.
Ja, ich habe ja meinen habe ich ja komplett rebranded, weil wenn ich ja was hasse, dann, dass die Dinger immer alle gleich aussehen, ja.
Ah, ja.
Und ich habe ein Aufkleber-Startup aus Kanada aufgetan. Die verkaufen diese 3M Decals in Aufklebern. Da kannst du für aktuelle Hardware, kannst du bei denen professionelle, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich halte das jetzt hier gerade mal so dem Max Snyder hin, ja. Mein Telefon ist auch rebranded.
Sieht gut aus, ja.
Und es sind professionelle Dekals, die auch
Folien, ne?
die aussehen, als wären die wirklich auf Lack, der aufgetragen ist. Mit einer Anleitung, wie man die aufbringt. Und da habe ich mir für, ich glaube, das sind $20 gewesen oder so, so ein knackrotes Dekal in so einer Fiber-Optik für mein iPad geholt. Nur allein, um mein Bedürfnis zu befriedigen, dass diese iPad nicht aussieht wie alle anderen iPads.
Ja. Hilft auch zum Wiederfinden. Du kannst sagen, da, das ist meins.
Ja, wenn dann erstmal jeder ein iPad Pro hat, dann erkenne ich, dass das da meiner ist. Das ist schon mal gut.
Ja.
Ja. Genau, die Firma heißt D-Brand übrigens. D-Brand.
Okay.
Sehr, sehr cool. Kann man für alle möglichen gängigen Geräte und Apfel-Devices passende Farben in beliebigen Farbkombinationen und Styles.
Es gibt auch in den USA so eine Bude, wo du entweder Gerät gleich neu kaufen oder hinschicken kannst und die färben dir das ein. Also sogar auch komplette Mac-Geräte.
Kostet ein unglaubliches Geld.
Aber also. Man sich überlegt, so, die bauen die halt auseinander, lackieren die komplett, bauen die wieder zusammen. Ja, also wenn du wirklich so totaler krasser Nerd bist und so ein customized Gerät haben willst, was farblich irgendwie aussieht und du weißt, okay, ich habe das jetzt die nächsten 10 Jahre.
Ein Mac Pro für 700 Euro lackieren, da kaufst du mir doch dann lieber nochmal einen Mac Mini oder so. Aber ja.
Ihr seht es ja nicht, aber ich sitze die ganze Zeit mit einem ganz breiten Grinsen und denke mir, ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie näher an einem, also mindestens in den letzten 10 Minuten an einem Technik-Podcast als gerade. Und ich weiß, warum das nicht mein Thema ist.
Komm, also du wirst doch wohl sympathisieren, dass wir unsere Geräte
mit Aufklebern bekleben. Der letzte Teil mit den Farben war ich dabei.
Ja. Und ich finde es einfach, ich muss das hier mal als Statement loswerden, ich finde es furchtbar an Apple, dass die Dinge alle gleich aussehen. Ich will die individualisierte Rechnerlandschaft.
Deswegen habe ich mir jetzt wieder das SE geholt, das kleinere Gerät, und mehrere Leute haben mich schon angefangen, ist das das SE? Ich so, ja. Ja, dann würden wir jetzt hier quasi langsam zum Ende kommen. Jetzt hier schön fast eine Stunde abgerissen. Und es wird so hier sowieso langsam dunkler und kuscheliger sozusagen. Wir haben hier nicht so wirklich Beleuchtung.
Ab 21 Uhr heißt es auch, dass die Station schließt. Dann würden wir quasi rausgefegt werden.
Oh ja. Hm. Könnte man jetzt, also vielleicht dann beim nächsten Mal ausreizen, gucken, was passiert.
Vielleicht sogar bis 22. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hätten wir auch noch Glück. Wir könnten noch weiterreden.
Ja. Dirk, bist du auch auf dem Workshop am Wochenende?
Nein, leider nicht. Oh. Der hat sich ja vom Termin her verändert und traf dann bei mir einen Fixtermin.
Ja, ich bin einer der Glücklichen, der hier in der Nähe wohnt, Umland von Berlin und Blankenfelde. Ich fahre irgendwie hierher, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mit der S-Bahn oder so. Und hab zwar auch drauf gewartet, so wann ist das denn, aber musste halt nicht irgendwie gucken, so wegen Hotel und Reisebuchung etc. Und ja.
Ich bin auch da. Also ich bin da. Bis Sonntag. Und wenn alles gut geht, gebe ich auch eine Session, aber du gibst auch Sessions, ich hab das schon gesehen.
Ja, genau, also mindestens eine zum Fürz und auch Phonik.
Genau, und ich bin der Erklärvideobär.
Ah ja.
Der Erklärvideobär.
Ja. Ich erkläre, wie man die erklärt. Also ich zeige verschiedene Formate von Erklärvideos, wie man die machen kann. Im Angedenken an die Podcast-Partien, weil wenn man Erklärvideos benutzt, um zu erklären, wie die Technik benutzt, ist ja nicht so, dass ich gar nichts mit Technik zu tun habe oder dass ich da nicht sympathisieren würde. Technik lässt, sollte man ja vielleicht auch erklären, damit alle Leute was mit anfangen können. Und das kann man mit Erklärvideos. Und dann könnte man welche machen für Anfänger.
Ja. So bin ich in die Mac und Twitter und so über 7 Brücken über die Podcast-Szene reingekommen. Damals den ersten Mac gekauft und dann wollte ich halt YouTube wieder darüber finden und hab halt das nächstbeste angeklickt und hat einfach nur jemand erzählt, was gerade die neuen Geräte von Apple damals waren. Und der war aber so von der Stimme fasziniert, dass ich dann den Kanal prompt abonniert habe und dem auch auf Twitter gefolgt bin und dadurch war er, glaube ich, mal zu Gast in einem Podcast, war auch zum Podcasting gekommen und bin erst so, ja, den einen da höre ich und Das habe ich irgendwann mal so, ich probiere mal dieses Mobile Max aus, hör da mal rein, habe dann irgendwann festgestellt, so, ah, der Typ mit dem komischen Augenavatar in meiner Timeline, das ist der Max aus Mobile Max. Und ja, da drüber eingestiegen und dann jetzt im letzten anderthalb Jahre so ein bisschen Podcast-Konsum zurückgegangen wegen Jobwechsel und jetzt versuche ich wieder, ach, jetzt geht hier doch das Licht an.
Das ist die erste Stufe.
Ja, genau. Das Putzlicht geht an.
Das nächste Stufe ist, WLAN wird abgeschaltet.
Ja. Ich wollte schon sagen, es ist ein bisschen wie früher beim Weggehen im Club. Irgendwann geht einfach das Licht an und dann werden sie alle rausgekehrt.
Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Warum sollte man denn zur Republika kommen?
Also, weil man vielleicht ein Thema hat, was andere interessiert, und dann hält man einen Vortrag, wenn man vorher einen Beitrag eingereicht hat. Das wäre ja doch schon mal ein ganz guter Punkt.
Ja, wir haben jetzt tatsächlich hier so wirklich so Putzlicht-Atmosphäre. Also, wenn jetzt auf dem Kongress werden, würden wir sagen: so, Licht, mach das wieder aus.
Ja, es wird immer heller und greller.
Ja. Und um eben die Leute zu treffen, denen man immer schon das ganze Jahr über freundschaftlich verbunden, zugehört, mitgelesen, mitgefiebert manchmal hat. Ja. Es gibt schon viele Themen, denen zumindest ich in meinem virtuellen Leben sehr nahe komme, und es ist dann sehr schön, das hier mit Menschen verbinden zu können.
Und was vielleicht auch noch ganz gut ist, oft ist man ja so in seiner eigenen Szene unterwegs oder so in so einem professionellen Kontext oder im Hobbykontext. Und wenn man dann zu einer Konferenz geht, ist die für dieses eine Thema zuständig. Und die Republika ist total gut, wenn man mal wissen will, was machen eigentlich die anderen? Weil das wie 10 Konferenzen parallel ist. Das heißt, selbst wenn du, was weiß ich, der Social Media Manager bist, kannst du dann dort mal gucken, was macht eigentlich Virtual Reality? Oder was machen denn jetzt die Künstler mit Internet und so? Oder was ist denn hier mit Big Data? Also du kannst einfach gucken, was andere Richtungen, mit denen du sonst nichts zu tun hast, aber die auch vielleicht mit Digitalität oder Online oder solchen Themen zu tun haben, und kannst über deinen eigenen Schatten springen und gucken, was rechts und links passiert.
Genau, und wenn man feststellt so, ich gehe da mal hin, was kostet denn so ein Ticket so, und dann feststellt so, okay, ist doch nicht preislich mein Rahmen, dann kann man sich vielleicht überlegen, will ich hier beim Helferinnenprogramm mitmachen. Das habe ich jetzt die letzten zwei, jetzt dieses dritte Jahr gemacht, helfe beim Abbau mit, weil Early Bird, ich glaube 130 und Normalpreis irgendwie so 190 Euro versus einmal 8 Stunden arbeiten, und also gut, je nachdem was man macht, kann es mehr oder weniger anstrengend sein, kann sich auch von Jahr zu Jahr unterscheiden, der eine hat Glück und der andere sagt so, ja, war total anstrengend irgendwie, und der andere fand es total locker. Gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, irgendwie Kabelhalter und Kamerarollwagen zum Beispiel, hat Felix Petzin gestern gemacht auf Stage 1. WLAN-Aufbau da irgendwie, oder ja, so Kopfhörerverteiler bei den Silent Stages zum Beispiel, so verschiedenste Sachen, und
ich glaube, hier gibt es unglaublich viele kleine Jobs, die dabei mithelfen, dass der Laden halt läuft. Mhm.
Und das Schöne ist, das sind also von der Orga sowieso immer dieselben Leute, und auch letztes Jahr dann festgestellt, so, ach, die kenne ich alle schon vom letzten Jahr. Ein paar waren dann in einer anderen Schicht oder irgendwie in der Spätschicht dann beim Abbau. Und ich glaube, letztes Jahr war fast das Anstrengendste, den ollen Kicker, der hier rumstand, den sie sich auch geliehen hatten, wieder zurückbringen. Hier auch irgendwie verbandelte Firma in der Nähe, Transporter bestellt, der da hingefahren, wie mit Roller und Fahrrad dahin gewetzt, und schneller als der Transporter, und dann aber das olle Teil durch ein altes Treppenhaus schleppen. Fahrstuhl ging nicht, zu klein, und rechts an der Wand war der Stuck neu gemacht. Ich hieß es, schön aufpassen, nicht gegenkommen, wenn es geht. Jetzt gibt's Ärger, und ja, bis in den dritten Stock.
Das bedeutet aber, dass du sogar noch bis zum Donnerstag hier in der Halle auch.
Genau, also ich habe nicht so wirklich Pausetag, so die letzten zwei Jahre. bin dann am Donnerstag von 8 bis 16 Uhr hier und ja, dann so quasi anderthalb Tag Ruhephase. Ehe es dann am Freitag, ich glaube so gegen 14, 15 Uhr auf dem Workshop auf der Subscribe losgeht. Ja. Gut, dann jetzt hier das Outro anstoßen. Vielen Dank nochmal an den Henrik von dem anderen Podcast, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Schmalzstullenministerium, der mir sehr spontan dieses Intro zusammengebastelt hat. Ich danke euch für die Zeit, fürs Mitmachen und sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.